als er überlegte, was wäre so das Thema, die Botschaft für heute Abend, dann bin ich über den Jakob gestolpert. Da liegt jemand und du stolperst drüber. Also ich bin über den Jakob gestolpert und ich habe gedacht, Mann, wenn ich mir diesen Jakob anschaue und überhaupt diese Familie anschaue, also ich weiß nicht, ob wir die in die Gemeinde aufgenommen hätten. Denn du musst dir vorstellen, da ist der Isaak, der Sohn vom Abraham. Und der Isaak hat seine Frau Rebekka bekommen. Dann bekommen sie zwei Jungs. Und was du in dieser Familie feststellst, außer wohl beim Isaak, beim Vater, aber sonst ist da kein großer Respekt vor Gott, keine Ehrfurcht vor Gott, sondern wenn man sich das anschaut, dann ist da doch eher Gottlosigkeit und Intrige, die dort herrscht. Und dann musst du dir anschauen, da hat dieser Abraham eine Verheißung bekommen. Dem Abraham wurde gesagt, hör zu, deine Nachkommen werden das Land besitzen und werden ein Segen sein für die ganze Welt, für alle Menschen, aller zukünftigen Jahrhunderte, Jahrtausende, aller Generationen. Sie werden ein Segen sein. Und wenn du das anschaust, diese Familie, wie das alles begann und dass sie ein Segen wurde, also ich muss sagen, wenn ich es lese, also dann sagst du mal, also ich schüttel doch mal den Kopf. Da ist der Jakob, der Abraham, der total ängstlich ist, ja, ich möchte sogar sagen feige, als er mit seiner Frau unterwegs ist und ein anderer König schaut die Sarah an und sagt, wunderschöne Frau. Dann sagt Abraham, meine Schwester. Und der andere, der kommt fast zu Schaden. Isaak hat dasselbe gemacht, hat seine Frau dann auch mal als Schwester ausgegeben. Und dann schauen wir uns diese Familie an, die Isaak-Familie, Rebekka, Esau, Jakob. Und du hast natürlich als Neutestamentler immer im Hinterkopf die super Familie. Aber wenn du die Anfänge anschaust, da kannst du wirklich nur manchmal mit dem Kopf wackeln, mit dem Kopf schütteln. Da kommt der eine, der Esau, nach Hause, ist total hungrig und sagt zu seinem Bruder, du, ich habe Hunger, kann ich von deinem Essen was abhaben? Jakob sagt, selbstverständlich, dafür kriege ich dein Erstgeburtsrecht. Ist doch echte Bruderliebe, oder? Ja? Ist doch wirklich total die Bruderliebe. Dein Erstgeburtsrecht. Esau sagt, darauf kann ich pfeifen, gib mir die Suppe her. Und sein Erstgeburtsrecht hat er abgegeben und er verspeist seine Suppe. Und somit hat er gerade sein Erstgeburtsrecht verspeist. Natürlich ist Isaak da und sagt, er ist der Erstgeborene. Trotzdem wird er die Segensverheißungen bekommen. Wenn ich mal von dieser Erde abtrete, dann werde ich auf Esau meine Hände legen und ich werde ihm den Erstgeburtssegen geben. Und ihr wisst, in dieser Familie gab es Lieblingskinder. Von Isaak ist es nicht so ganz klar gesagt, aber bei Rebekka war das schon klar, bei Mama war klar, Jakob, das ist mein Liebling. Und sie hat gesagt, Jakob, du wirst auch den Erstgeburtssegen kriegen. Der Esau war ja sehr behaart. Und Mama sagt, du, ich mache dir aus Fellen, mache ich dir ein Obergewand oder ein Ärmelschutz, Ärmel, so, dass wenn du zu deinem Papa gehst, dann wird er dich anfassen, wird sagen, aha, das ist mein Sohn Esau. Ich spüre es an den Haaren. Riecht zwar nicht wie Esau, fühlt sich aber an wie Esau. Und der Jakob erschleicht sich mit Hilfe seiner Mama den Erstgeburtssegen. Also genau genommen hat Rebekka ihren Mann betrogen, hintergangen und hat ihrem Sohn noch Anleitung gegeben, wie man so richtig den Vater übers Ohr hauen kann. Und dann gucke ich mir die an und dann sage ich, die werden ein Segen für die ganze Welt. So steht es geschrieben. Und dann sagt Esau, der Esau hat natürlich gedacht, mein Vater, der wird mir schon den Erstgeburtssegen geben. Und dann hat er ein Wildbrett bereitet und so weiter. Und er kommt zu seinem Vater und sagt, so Vater, ich will den Erstgeburtssegen haben. Ja, Isaac sagt, du, da war schon jemand da. Ich kann ihn dir nicht geben. Jakob hat ihn bekommen. Jetzt wusste er, es ist Jakob. Esau natürlich stinkig, er hielt sich nicht an den Vertrag Erstgeburtsrecht gegen Suppe. Nein, er sagt, diesen Jakob, den kill ich, den bringe ich um. Und wir wissen, dass Jakob flieht. Und wenn du dir diese Jungs anschaust bis dahin, und auch die Mama, würde ich jetzt mal sagen, da siehst du nicht viel Gottesfurcht. Also so geht's mir, wenn ich das anschaue. Da sehe ich eher, sage ich, und hier sollt ein Segen sein für die ganze Menschheit. Und der Jakob, der flieht. Lass uns mal gucken, was dann passiert auf der Flucht. Da ist dieser Jakob, der gar nicht mit dem Herrn ist. Also er hat überhaupt keine Beziehung zu Gott. Er wuchs in einem, wenn du so willst, gläubigen, zumindest was väterlicher Seite ganz stark war, in einem gläubigen Elternhaus auf. Aber es ist nichts hängen geblieben. Irgendwie ist nichts hängen geblieben. Und ich will dir heute Abend sagen, ich habe eine Botschaft für dich. Und ich will, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehst mit Hoffnung und mit Zuversicht. Vielleicht hast du Kinder in diese Welt gesetzt, so sage ich es jetzt mal. Und du hast für sie gebetet, du hast für sie gehofft, du hast sie gesegnet, hast Segen über sie ausgesprochen. Und wenn du dir deine Kinder heute anschaust, dann siehst du, sie sind gottlos. Sie sind vielleicht sogar schlimmer noch als Jakob und Esau. Sie leben einen entarteten Lebensstil. Und du sagst, all meine Hoffnungen, dass sie einmal Diener und Dienerin Gottes sein werden, sind dahin. Du siehst, alles scheint abgestürzt zu sein. Aber ich will dir sagen, egal wie abgestürzt und wie gottlos jemand lebt, gelebt hat, sein Leben führt, vielleicht auch niemals in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, da ist bei Gott noch lange nicht Schluss. Sondern Gott hat einen Plan mit jedem Menschenleben. Im Psalm 139 steht geschrieben, dass Gott über jeden Menschen einen Plan hat, eine Lebensgeschichte. Der Psalmist drückt es so aus, er sagt, als ich im Mutterleib war, ich war noch nicht in diese Welt gekommen, als ich im Mutterleib war, da schriebst du ein Buch und in dieses Buch schriebst du rein, was du einmal mit mir vorhast. Alle Tage meines Lebens, die noch werden sollten, als noch keiner war, schriebst du in dieses Buch. Gott hatte einen Plan, eine Berufung für dich. Und egal, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, egal, was geschehen ist, und manchmal sind schlimme Dinge geschehen, Missbrauch und viele andere Dinge, Dinge, die das Leben verletzt haben, die dein Leben aus der Bahn geworfen haben, und du sagst, ich habe keine Hoffnung. Ich will dir sagen, egal, was in dein Leben gekommen ist und was dich aus der Bahn geworfen hat oder was dein Leben vielleicht sogar zerstört hat, so dass du seelisch und körperlich krank wurdest, Gott ist immer noch nicht am Ende. Selbst als du in diese Welt kamst und durch Erziehung und die Umstände, in denen du geboren wurdest und aufgewachsen bist, selbst wenn durch diese Umstände dein Leben ganz anders verlief, als Gott in seinem wunderbaren Buch für dich geplant und geschrieben hat. Und wenn du in das Buch reinschauen würdest und dein Leben anschaust, dann sagst du, das sollte ich sein und ich bin weit, weit davon entfernt. Jakob schien weit davon entfernt zu sein, ein Segen zu sein. Und er fragt doch gar nicht nach Gott. Er lebte ganz einfach sein Leben. Ich will meinen Vorteil und den hole ich mir. Notfalls haue ich meinen Vater übers Ohr, meinen Bruder übers Ohr. Hauptsache, ich habe meinen Vorteil. Und vielleicht hast du auch solche Situationen erlebt, wo du mit Menschen zu tun hattest, die sagten, Hauptsache, ich habe meinen Vorteil. Und ich werde dir am Schluss auch noch zeigen, egal unter welchen Menschen du vielleicht manchmal arbeitest und lebst, Gott wird immer noch bestimmen, was mit deinem Leben geschieht und nicht die Menschen. So, dieser Jakob, der haut jetzt ab. Jetzt hat er natürlich ganz einfach Angst. Und wir schauen mal in 1. Mose 28. 1. Mose 28. Das ist ganz vorne in der Bibel, nicht hinten bei Offenbarungsblättern jetzt. Nein, ganz vorne am Anfang. Das ist ganz vorne. So. 1. Mose. Ja, manchmal müssen wir das jetzt lernen. Ich weiß, ich bin auch manchmal ein bisschen unmöglich. Steht das über mich in dem Buch drin? Na gut. 1. Mose 28, ab Vers 10. Jakob verließ Beersheba. Ich lese mal heute aus der Hoffnung für alle. Ich fand das so schön flüssig. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden oder sie sollen gesegnet werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Du musst dir vorstellen, da ist dieser Betrüger, der haut ab, hat seinen Zielort nicht erreicht, übernachtet dort, legt sich an einen Stein. Der Sinn ist natürlich, weil die Nächte dort sehr kalt sind, aber die Steine sind durch die Nacht sehr oder durch die Sonne am Tag sehr aufgewärmt, aufgeheizt. Das ist so ähnlich wie das Prinzip beim Nachtstromspeichergerät. So legte man sich an so einen Stein, dass man auch nicht so kalt hatte, dass man nicht fror. Und jetzt, da ist der, der ohne Gott lebt, der von Gott null Ahnung hat, der betrogen hat, der auf der Flucht ist, weil er betrogen hat und weil ihm jetzt nach dem Leben getrachtet wird. Und dann kriegt er nachts einen Traum, da ist der Himmel offen und eine Leiter geht runter bis zu ihm. Und er wird diesen, und dem würde ich doch niemals so eine Prophetie geben, würdest du so jemand, der wirklich lebt wie so ein Halunke, würdest du dahergehen und ihm eine wunderbare Prophetie geben, wenn du die von Gott hören würdest, diese Prophezeiung? Du würdest doch bestimmt sagen: Teufel, geh weg. Prüft das, Geschwister, das kann nicht echt sein. Prüft es, der so eine Prophetie kann der nicht kriegen, das ist ein Gauner. Aber Gott sagt zu ihm: Ich werde dich segnen, ich werde dich beschützen und du wirst ein Segen sein, du und deine Nachkommen, für all die Generationen, die folgen. Welch eine Verheißung. Und da sehen wir etwas, was Gnade auch bewirkt. Der Jakob hat sich das nicht verdient. Der hat sich null verdient. Gott hatte seinem Vater und seinem Opa, dem Abraham, Gott hatte ihnen eine Verheißung gegeben: Ich werde auf eure Kinder achten. Da fällt mir ein Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Aber das hatte Gott dem Abraham gesagt: Ich werde auf deinen Sohn achten, auf deine Kinder achten, auf deine Kindeskinder, auf deine Enkel. Und hier, dieser Jakob, der stand in dieser Segenslinie seines Opas und seines Vaters. Natürlich kann man da immer rausgehen, wie er auch rausgegangen ist. Aber das erinnert mich wieder so an Sprüche. Wenn jemand den Herrn fürchtet, wenn jemand den Herrn fürchtet, dann haben selbst seine Kinder eine Zuflucht.
Wie stark.
Wenn du den Herrn fürchtest, deine Kinder haben eine Zuflucht. Das ist eine Verheißung. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden, sagt es uns im Neuen Testament. Jetzt der Traum ist da und jetzt ab Vers 16, 17, Jakob erwachte, entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Er wacht auf. Er sagt, furchterregend. Mir könnte ja sonst was hier passieren. Hier wohnt Gott. Und ich liege mitten in seinem Wohnzimmer. Mitten in seinem Wohnzimmer liege ich. Hätte ich das gewusst, wäre ich ein paar Steine weitergelaufen. Naja, nur Gott wäre mit seinem Wohnzimmer dann da umgezogen. Oder er wäre es sagen. Denn aller Himmel, Himmel könnte ich nicht fassen. Also das wusste der Jakob nicht. Er kannte das alles nicht. So, Entsetzen packt ihn. Auf einmal siehst du, er kriegt doch eine gewisse Furcht, einen Respekt. Wow, Gott ist gewaltig, Gott ist mächtig. Aber wie ist der Mensch? Im nächsten Augenblick scheint er das schon wieder alles vergessen zu haben. Im nächsten Augenblick, guck mal, was er sagt. Das ist typisch Jakob. Also er sagt, hier ist das Tor zum Himmel und Vers 18. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Früher hieß es Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben, freiwillig. Aber ich habe gedacht, guck doch mal, gerade in der Nacht noch diesen Schrecken. Aber morgen schien der Schrecken schon wieder so ziemlich vorbeizugehen. Sofort ist Jakob da, sagt also, hör zu Gott, ich verspreche dir, ich werde dir dienen und ich werde dir nachfolgen. Aber Folgendes kommt in diesen Vertrag. Du wirst mich beschützen, du wirst darauf aufpassen, dass mir nichts passiert. Ich will immer genug zu essen haben und immer genug anzuziehen haben. Hast du auch schon mal mit Gott verhandelt? Da denke ich an all die vielen Leute, die sagen, Gott, wenn du mich aus dieser Not herausholst, ich verspreche dir, dann mache ich das und das und das. Und dann ist man aus der Not draußen und man hat sein Versprechen vergessen. Aber die Bibel sagt, bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Gott hat es nicht vergessen. Nur weil du es vielleicht vergessen hast oder ignorierst, heißt das noch lange nicht, dass Gott es vergessen hat. Gott erwartet immer noch, dass du das, was du versprochen hast, bezahlst. Er kann dich daraus entlassen. Er könnte es. Aber wenn du ein Versprechen gegeben hast, dann solltest du es halten. Ich habe mal so eine Traumgesicht gesehen. Ich habe gesagt, oh, wie könnten wir, oder was wäre auch eine Botschaft, auf der Straße zu gehen. Und in diesem Traumvision, Traumbild sah ich mich mit einem riesen Plakat, einem Stab und dann quer oben Plakat. Und ich sah mich in diesem Traum durch die Fußgängerzone in Darmstadt laufen. Diese Straße zu der runden Kirche hoch und die Seitenstraßen. Und überall lief ich mit dem Schild raus rum, bezahle, was du Gott versprochen hast. Bezahle, was du Gott versprochen hast. Und ich wach da morgen auf und ich sage, Herr, was sagst du dazu? Der Herr sagt, so viele Menschen da draußen in dieser Stadt und so viele meiner Kinder haben mir Versprechen gegeben, und als ich sie aus ihrer Not befreite, ihnen half, haben sie ihre Versprechen nicht gehalten. Und Gott sagt, ich erwarte, dass sie die bezahlen. Und er hat gesagt, wenn der Zeitpunkt kommt, wenn ich es dir sage, dann gehst du raus, dann schreist du es raus. Bezahle, was du Gott versprochen hast. Dem Ungläubigen auf der Straße, bezahle, was du Gott versprochen hast. Du sagst, du bringst Leute in Gewissensnot. Ja, das ist der Sinn und Zweck der Sache. Man muss manches Mal erst eine Gewissensnot bekommen, dass man aufwacht und sagt, ich muss umkehren zu dem Herrn, meinem Gott. Dieser Jakob hier, Er sagt, okay, ich mach das. Und das war's dann auch. 20 Jahre. Erstmal musst du sehen, Gott hält sein Versprechen. Gott bringt ihn zu Laban, zu seinem Onkel. Er hat ihn beschützt auf dem Weg. Er hat sich um ihn gekümmert. Dann kommt er dort an, er kriegt zu essen und Kleidung und alles, was er braucht. Aber 20 Jahre kümmert er sich null um Gott. 20 Jahre, null. Gott hat sein Versprechen gehalten, aber er hat sein Versprechen nicht gehalten. Er geht, jetzt bin ich in Sicherheit, Halleluja, praise the Lord. Ist doch fast charismatisch, ne? Halleluja, praise the Lord. Ich habe Gott versprochen, ja, okay. Schwamm drüber. Vergessen wir es. Nein, es wird nicht vergessen. Es ist alles notiert. Es ist alles aufgeschrieben. Aber das ist eine Gesellschaft, in der wir leben, die sehr treulos ist. Wir versprechen, jemanden zu lieben, mit ihm in der Ehe zu gehen, bis der Tod uns scheidet. Und wir scheiden uns doch. Das gleiche Verhalten, habe ich festgestellt, legen wir bei Gott an den Tag. Wenn wir brauchen, wenn die Not da ist, wenn gewisse Situationen, Umstände da sind, ich brauche dich, Herr, hilf mir, ich verspreche dir, ich werde dir immer treu sein und ich werde dir treu nachfolgen, ich verspreche es dir. Gott hat geholfen, Gott hat aus der Not geholt und man folgt ihm nicht treu nach. Es ist ein generelles Verhalten der Untreue. Da muss man eine Entscheidung treffen zur Treue. Ich sehe aber hier, bei diesem Jakob, obwohl er nicht mit Gott geht, ist er unter einem Segen. Und Gottes Plan ist immer noch nicht umgestoßen. Gott hat diesen Jakob immer noch lieb. Gott geht her und offenbart sich diesem Jakob. Und er sagt, du bist zwar jetzt auf der Flucht, ist eigenes Verschulden, aber ich will dir heute sagen, ich werde dich zu einem großen Segen machen für viele, viele Nationen. Und egal wie dein Leben heute Abend ausschaut, egal wie dein Leben ausschaut, der du im Internet zuhörst, egal wie es ausschaut, Gott ist noch nicht zu Ende mit dir. Die Umstände, deine Lebensentscheidungen, vielleicht auch deine Untreue gegenüber Gott und Gemeinde hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Aber Gott hört immer noch nicht auf. Gott sagt, ich bin immer noch da und ich will dir helfen und ich will immer noch, dass du ein Segen bist. Ich will das, was ich geplant habe für dein Leben, dass du ein Segen wirst für viele Menschen. Ich will, dass das geschieht. Und du sagst vielleicht, Herr, wenn ich mein Leben anschaue, es ist das reinste Chaos. Herr, ich bin bis an die Ohren mit Sünden zu. Ich bin bis an die Ohren, Herr, mit Untreue zu. Und du willst, Herr, mich zum Segen setzen. Gott sagt, ja, ich will dich zum Segen setzen. Ich erwarte, dass du zu mir kommst und dich mir anvertraust. Und ich werde das, was ich mit deinem Leben geplant habe, umsetzen. Ich werde dich zu einem Segen setzen. Und das ist die Botschaft, die ich für dich heute Abend habe, egal wie es gewesen ist. Vielleicht bist du schon alt geworden. Und du sagst, Mann, jetzt bin ich zu alt. Aber die Schrift sagt ganz klar, sage nicht, du bist zu jung und sage auch nicht, du bist zu alt. Sondern Gott ist in der Lage, mit jedem jungen Knochen und mit jedem alten Knochen seine Pläne durchzubringen. Und wenn die letzten Jahre all das zerstört haben, was vielleicht einmal noch in Beziehung mit Gott da war und die Heuschrecken und das Geschmeiß, so wie, um es mal fromm auszudrücken, es gefressen haben. Das heißt, der Teufel hat in deinem Leben alles niedergepflückt und niedergetreten und niedergerissen. Gott sagt, wenn du mir vertraust und zu mir kommst, dann werde ich dir die Jahre erstatten. Ich werde es erstatten. Es wird so sein, als hättest du niemals einen Verlust gehabt, sondern noch einen Segen obendrauf. Das musst du wissen. Was für Jakob galt, gilt auch für uns. Wir brauchen keine Himmelsleiter. Wir haben Jesus, der direkt vom Himmel zu uns herniedergekommen ist und uns einen neuen Weg gebahnt hat. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Aber ich bin dein Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Du bist nie zu alt. Du bist nie zu alt. Du bist nie zu alt, um Gott zu dienen. Nie zu alt. Und wenn du denkst, du hast Dinge versäumt und verpasst, mag es sein. Mag es sein, dass es so geschehen ist, dass du Dinge verpasst hast, versäumt hast oder sogar selber dein eigenes Leben umgestoßen hast. Und dein Leben vielleicht an den Rand des Ruins gebracht hat oder sogar bis in den Ruin. Aber Gott ist in der Lage, dich dort herauszuholen und immer noch seine Pläne mit dir zu verwirklichen. Und das ist, was der Herr sagt. Ich will die Pläne, die ich mit dir habe, verwirklichen. Egal, wo du heute stehst. Egal, wo du heute stehst. Egal, wie tief unten oder wie hoch oben. Ich habe vor, meine Pläne mit dir zu verwirklichen. Das, was ich mir vorgenommen hatte, mit dir zu tun, das will ich tun. Und wenn du Gott es zulässt, wenn du es ihm erlaubst, dann wird es so geschehen. Dieser Jakob ist 20 Jahre dann bei seinem Onkel. Ihr wisst, es geht natürlich auch um Heirat, ne? Ist ganz klar, da beim Labern, da hüpfen zwei Turteltäubchen herum auf dem Hof. Und der Jakob sagt, die Jüngste, das ist ein schönes Weibchen. Das ist eine schöne Frau. Die gefällt mir. Das heißt, die Lea, sie hatte keinen klaren Blick, so einen trüben Blick. Rahel dabei aber hatte so ein freudiges, so ein strahlende Augen. Also die Lea hatte trübe Augen und die Rahel hatte so strahlende Augen. Und das hat diesen Jakob imponiert. Das hat ihn, ich hätte fast gesagt, angemacht. Der hat gesagt, toll, dies Mädel. Und er kommt mit seinem Onkel überein, die heirate ich. Und der Onkel sagt, einverstanden, aber das hat natürlich alles seinen Preis. 7 Jahre wirst du für mich schaffen, dann kriegst du sie. Ist doch cool, ne? Überleg mal, wir würden das so in der Gemeinde machen. Du kommst, Mensch, Pastor, also das Mädel würde ich gern heiraten. Ich werde 7 Jahre dienen in der Gemeinde. Beim Jakob war es schlimm. Nach den 7 Jahren, der Vater führt die Braut hin. Es ist dunkel, es ist Nacht. Und sie gehen in ihr Zelt. Sie verbringen dort ihre Hochzeitsnacht. Am Morgen, als die Sonne aufgeht, oh Schreck. Oh mein Gott, wer liegt denn da? Du musst dir vorstellen, für die habe ich doch nicht 7 Jahre geschafft. Wer liegt im Bett? Die Lea. Gott, er hat nicht Gott gesagt, Laban, ich wollte die Rahel. Ja, sagt Laban, es ist bei uns Sitte, dass die Jüngere nicht vor der Älteren heiratet, deshalb habe ich dir erstmal die Ältere gegeben. Gut, ne? Wie Vater sorgt, ne? Ja, ich habe dir erstmal die Ältere gegeben. Jakob sagt, das war nicht abgemacht. Weißt du, was ich gedacht habe? Der Betrüger wird betrogen. Der Betrüger wird betrogen. Und er sagt, du, der Laban sagt, weißt du was, ich gebe dir die Rahel auch dazu. Ich mache guten Preis. Guten Preis, nochmal 7 Jahre. Nochmal 7 Jahre arbeiten. Aber dieser Jakob, der will seine Rahel haben. Er sagt, einverstanden, aber ich will sie gleich haben. Und die ihr die Bibel kennt, ihr wisst, eine Woche später bekam er sie dann auch noch dazu. Aber er musste 7 Jahre arbeiten. Jetzt hat er für seine zwei Frauen 14 Jahre gearbeitet. Du hörst nichts mit Gott, ob er was mit Gott zu tun hatte. Er kannte Gott überhaupt nicht. Er hatte mit Gott an sich nichts am Hut. Er hatte ja schon zu Hause gottlos gelebt. Und jetzt war er noch bei Laban in der Familie. Und ihr wisst, Labans Familie, haben die Jahwe verehrt und angebetet? Nein, nein. Das war ein Götzendiener. Das heißt, der Jakob hat das, na gut, er war ja auch ungläubig, aber zwei ungläubige Frauen geheiratet. Und ihr wisst ja später, als die Rahel und Jakob und seine Lea und Rahel und die ganzen, und sie mit allem, was sie haben, ihren Besitz schließlich wegziehen, da geht die Rahel noch her und klaut dem Vater seine Dämonchen. Ja, die geht her, klaut ihm die Dämonen und der Vater ist natürlich stinkig. Wo sind seine Dämonen? Ich habe gesagt, ihr wisst ja, er kommt, er durchsucht das ganze Zelt, als er sie eingeholt hat und sagt, wo sind meine Götzen, wo sind meine Dämonen? Jakob sagt, willst du mich verdächtigen, dass ich sowas tun würde? Du kannst mein Lager durchsuchen. Und Laban durchsucht das ganze Lager, jedes Zelt, jede Decke, jeder Sattel wird hochgehoben. Und dann kommt er in das Zelt zu Rahel. Und Rahel sagt, Papa, entschuldige bitte. Ich bin nicht respektlos, aber ich habe gerade meine Tage, deshalb kann ich nicht aufstehen. Sie hatte nicht die Tage. Sie saß auf dem Sattel und unter dem Sattel waren die Dämonchen. Da hatte sie ihre Götzen versteckt. Also, da überlege ich mir, ihr sollt ein Segen sein für die ganze Welt. Und weißt du, ich weiß nicht, wenn ich Gott wäre, hätte ich schon aufgegeben, aber Gott gibt nicht auf. Gott gibt nicht auf. Ich will dir sagen, egal was bisher in deinem Leben geschehen ist, Gott gibt dich nicht auf. Wir haben es doch mit den beiden verlorenen Söhnen. Der sagt, Vater, gib mir meinen Lohn. Jesus sagt, erzählt, wie der Vater im Himmel sich verhält, wie er ist. Da kommt jemand, sagt, gib mir alles, was mir gehört, zahl mir mein Erbe aus. Und er bringt alles durch mit Prostituierten, mit Saufgelagen und dergleichen. Und schlussendlich ist er arm, so verarmt, dass er Schweine füttern muss, Schweine hüten muss. Er wird ein Schweinehirte. So, alles verloren. Und der Vater wartet jeden Tag, wann kommt mein Junge nach Hause? Und dann kommt er nach Hause, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin gar nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich doch nur zu einem deiner Arbeiter. Der Vater sagt, babbelabab, du bist mein Sohn. Bringt ihm das beste Kleid, gibt ihm neue Schuhe, badet ihn erstmal. Der stinkt ja wie eine Sau, sage ich jetzt. Weil der kam ja von den Schweinen. Der stinkt, der Kerl. Wascht ihn, gibt ihm Kleid und gibt ihm seinen Siegelring zurück an die Hand. Jesus sagt, so ist mein Vater. Egal wie weit du abgedriftet bist oder vielleicht noch niemals bei Gott gewesen bist, Gott gibt dich nicht auf, er will dich. Der Herr will dich. Der Herr sagt, ich will dich, ich will dich. Du bist teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi, auch wenn du bisher das Blut Jesu nie in Anspruch genommen hast, niemals Jesus in dein Leben aufgenommen hast, als die Tür zum Vater. Gott sagt, ich ziehe dich, ich versuche dich, immer wieder zu meinem Sohn zu ziehen, denn Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn. Und der Vater sagt, geh zu meinem Sohn, komm durch die Tür, dass du neues Leben bekommst, dass du aus deinem ganzen Schlamassel, aus deinem Elend, aus deinem Not, aus deiner Sünde, dass du rauskommst, komm zu meinem Sohn Jesus. Und das macht der Vater diese Arbeit. Der Vater, ständig ist er uns zu Jesus am Ziehen, am Schieben, hätte ich bald gesagt. Und er sagt, nimm Jesus als dein Opferlamm in Anspruch. Und dann nehmen wir Jesus auf und werden von neuem geboren, wir kommen in das Reich Gottes, so einfach. Jesus hat alles vorbereitet. Dieser Jakob, er lebte dort sein Leben, 14 Jahre gedient. Dann hat er gesagt, Laban, weißt du, ich will zurück zu meiner Familie gehen. Ich habe sehr viel gearbeitet. Du bist durch mich zu Wohlstand gekommen. Seine Herden sind riesig geworden. Laban, gib mir den Teil, auch für deine Töchter, der Brautpreis, der steht ja auch noch aus und all diese Dinge. Laban, gib mir das. Wenn ihr die Bibel weiterlest, dann stellt ihr fest, dass der Laban selbst das Vermögen, was seinen Töchtern so gehörte, das hat er sich alles unter den Nagel gerissen. Er hat gesagt, meine Töchter kriegen nichts. Der Laban sagte, Jakob kriegt nichts und meine Mädels kriegen auch nichts. Als ich das las, habe ich gesagt, toller Vater. Toller Vater, habe ich gesagt. Dieser Laban. Naja, so, und Laban sagt, du, ich kann dich nicht gehen lassen, du sollst bei mir bleiben, weil jemand hat mir eine Art Prophezeiung gegeben oder jemand hat etwas festgestellt, eine Erkenntnis gehabt. Laban, weißt du eigentlich, dass dein ganzer Segen erst losging und dein Reichtum und dein Vermögen seit dieser Jakob bei dir ist? Da habe ich gesagt, dieser gottlose Jakob, mit dem Gott einen Plan hat, über den Gott seinen Segen ausgesprochen hat, der lebt bei Laban nicht mit Gott. Der lebt sein Leben in den Tag und ist mit seinen Frauen und seinen Kindern beschäftigt. Aber Gott, er machte sein eigenes Ding. Aber Laban sagt, es ist dein Gott. Durch deinen Gott werde ich so gesegnet. Durch deinen Gott werde ich so gesegnet. Deshalb, Jakob. 6 Jahre und dann kriegst du was. 6 Jahre nochmal schaffen. Und dann sagt Jakob, ja, wir machen ein Geschäft. Von den ganzen Herden, die du hast, da gibt es so, entschuldige, Viecher, die du nicht magst. Das sind diese Gestreiften, diese Gesprenkelten und diese Schwarzen und diese Gefleckten. Also gib mir diese, dass ich mir mit diesem Abfall, was nicht so gut farblich angesehen war, gib mir diese Tiere, lass uns durch die Herden gehen, wir sortieren diese Tiere aus, die diese Flecken und so weiter haben, und dann mache ich mit diesen Tieren meine eigene Herde. Und Laban sagt, das ist ein gutes Geschäft. Und es muss ein gutes Geschäft für ihn gewesen sein, denn er stimmte sehr schnell und freudig ein und ging durch. Diese Tiere wurden aus den Herden rausgenommen. Und da hat Laban gesagt zu seinen Jungs, Jungs, jetzt nehmt ihr diese Tiere von dem Jakob, diese gestreiften, gesprenkelten, gefleckten, diese und schwarzen, ihr nehmt sie und 3 Tage reist ihr fort. Nicht, dass da noch Herde, die sich hier mit meinen wieder paaren oder die Ziegenböcke und Schafböcke meine Ziegen und Schafe decken. Nein, nein, da muss ein Abstand rein. Nachher kommen da noch mehr Schwarze raus und mehr Gefleckte. Nee, nee, das ist, Jungs, reis weg. Die Jungs heißt es, 3 Tage reisen sie weg. 3 Tage? Aber Jakob hat eine Idee. Also sie hatten so den Glauben, die Leute meinten, wenn sie also was Gestreiftes ins Wasser legen oder den Tieren vor die Augen legen, und wenn dann in der Brunstzeit, wenn der Deckakt geschieht, also wenn der Bock die Ziege bespringt oder das Schaf bespringt, wenn die vorher was Gestreiftes gesehen haben, kommt was Gestreiftes später raus. Das meinten sie so. Und so haben sie also, Jakob hat also Pappelzweige genommen und andere Zweige, hat sie abgeschält und da an der Tränke wurde, hat er sie ins Wasser gelegt. Und dann kamen die Schafe trinken und Jakob hat gesagt, das wird bestimmt was Gestreiftes. So, und er hat es da an der Stelle gelegt, wo die Tiere besonders mit ihren Hitzewallungen fertig werden mussten. Da hat er es dann hingezahlt. So, auf jeden Fall, was geschah? Er musste ja weiter bei den Ziegen und Schafen seines Schwiegervaters bleiben. Da war jetzt das Einfarbige. Und die Farbigen waren ja weg. Und oh Schreck, was passiert auf einmal, als nach Monaten die Ziegen und die Schafe ihre Jungen bekommen? Was geschieht? Da sind so viele Gestreifte, Gesprenkelte und Sonstige dabei. Ja, das Abkommen war klar. Jakob hatte gesagt, gut, mit Laban, alles was so aussieht, wird aussortiert und rübergeschickt zu meiner Herde. Und der Laban, der hat ständig geändert. Der Laban hat dann schließlich gesagt, nein, jetzt behalte ich die Gesprenkelten, jetzt kriegst du die anderen. So, lass uns mal lesen. Und der Jakob hat nach sechs Jahren hat er eigentlich die Nase voll. Und er kriegt auch schon wieder ein bisschen Schiss. Denn Schwiegervater und die ganzen Schwager sind inzwischen stinkig. 1. Mose 31. Eines Tages erfuhr Jakob, dass Labans Söhne über ihn schimpften. Sie sagten, der Kerl ist ein Dieb. Alles hat er sich vom Vater unter den Nagel gerissen. Auf unsere Kosten ist er reich geworden. An Labans finsterer Miene bemerkte Jakob, dass auch sein Onkel nicht mehr so auf seiner Seite stand wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob, geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deinen Verwandten. Ich bin mit dir, ich werde dich beschützen. Auf einmal hörst du wieder, dass Gott zu ihm spricht. Daraufhin lief Jakob Rahel und Lea zu sich auf die Weide holen. Er sagte zu ihnen, ich merke es eurem Vater an, er ist nicht mehr so freundlich zu mir wie früher. Aber der Gott meiner Väter hält zu mir. Ihr wisst, wie ich für euren Vater gearbeitet habe. Meine ganze Kraft habe ich für ihn eingesetzt. Trotzdem hat er mich betrogen und mir immer wieder einen anderen Lohn gegeben, als wir vereinbart hatten. Aber Gott hat nicht zugelassen, dass er mir Schaden zufügen konnte. Wenn Laban zu mir sagte, die Gesprenkelten sind dein Lohn, dann warf die ganze Herde gesprenkelte Tiere. Und wenn er dann sagte, du bekommst doch lieber die Gestreiften, dann gab es nur Gestreifte. Dadurch hat Gott eurem Vater die Tiere genommen und sie mir gegeben. Zu der Zeit, als die Tiere brünstig waren, hatte ich einen Traum. Ich sah, dass nur gestreifte, gesprenkelte und gescheckte Böcke die Tiere besprangen. Ich hörte auch eine Stimme. Der Engel Gottes rief meinen Namen und als ich ihm antwortete, sagte er, sieh zur Herde. Alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt oder gescheckt. Das habe ich für dich bewirkt, denn ich habe gesehen, wie Laban dich betrügen wollte. Ich bin der Gott, der dir in Bethel erschienen ist. Du hast dort den Gedenkstein mit Öl begossen und mir ein Gelübde abgelegt. Verlass jetzt dieses Land und kehre in deine Heimat zurück. Also auf einmal sehen wir, das lag wohl doch nicht an den Stöckchen im Wasser. Sondern Gott sagt, ich habe gesehen, dass dieser, dein Onkel, dein Schwiegervater, dich ständig betrügt. Ständig verändert er deinen Lohn. Da kriegst du die falsche Frau untergejubelt. Für die richtige, für die du eigentlich gearbeitet hast, musst du jetzt nochmal arbeiten. Und jetzt, um überhaupt weggehen zu können, musst du nochmal 6 Jahre arbeiten. Also immer wieder sehen wir, dass dieser Mann sein Wort nicht hielt. Aber der Herr sagt, Jakob, ich habe veranlasst, dass die Böcke bei der richtigen Ziege, beim richtigen Schaf springen. Ich habe es veranlasst. Ich bin es, der dich versorgt. Und weißt du, was ich gedacht habe? Wie manch einer heute auch in unserer Gesellschaft hat einen Arbeitgeber, Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen, die so schlimm sind. Und wie du denkst, ich kann es unter diesem Chef nicht aushalten. In diesem Betrieb zu arbeiten, ist die Hölle. Jemand kam zu mir und sagt, weißt du, Herbert, ich gehe einfach fort. Ich gehe nicht mehr auf diese Arbeitsstelle. Mein Chef ist so fürchterlich. Ich sage, du gehst schön hin, bis der Herr, dein Gott, dir sagt, dass du gehen kannst. Aber verstehst du, du hast vielleicht einen schlimmen Chef. Aber wir sind manches Mal so sehr auf das Problem orientiert. Du solltest mal auf den Herrn schauen und sagen, Herr, ich lebe in unmöglichen Verhältnissen und Situationen, aber du, mein Gott, wirst für mich sorgen. Schau mal bei Laban, wie es da geschieht. Gott sorgt dafür, dass seine Herden wachsen. Und er macht dem Jakob klar, du, das war nicht deine coole Idee. Das war nicht, ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Jakob, ich habe den Tieren befohlen, sich so zu verhalten, damit du zu Reichtum kommst. Und weißt du, wenn Gott das für Jakob getan hat, ich glaube, dass er das für dich tun kann. Und wenn du sagst, meine Situation ist hoffnungslos, sie ist verfahren, dann glaube ich das erstmal nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass mein Gott größer ist als jede Situation deines und meines Lebens. Und dass er in der Lage ist, dich unter den schlimmsten Bedingungen herrlich und groß und wenn es sein muss, auch mit Wohlstand herauszuführen. Verstehst du, wir haben Gott im Himmel. Er ist größer. Er ist größer als Laban. Er ist größer als deine Schwiegermutter. Er ist größer als dein Schwiegervater. Er ist größer als dein Chef. Er ist größer als die Leute, mit denen du in einem Haus wohnst und wo du vielleicht jede Woche Terror erlebst. Gott ist größer. Fange an, auf ihn dich auszurichten. Der Hebräerbrief sagt, schau weg von den Umständen, die dich bedrängen wollen, die dich bedrücken wollen, die dich niederreißen wollen. Schau weg auf Jesus. Lasst uns wegschauen auf Jesus. Da ist die Situation ein furchtbarer Chef. Herr, du bist mit mir in dieser Situation und du wirst für mich einen Weg, einen Ausweg schaffen. Da ist vielleicht eine schlimme Situation in der Ehe. Und du sagst, Herr, ich weiß nicht, wie ich meine Ehe retten oder wiederherstellen kann, aber ich schaue zu dir. Du bist in der Lage, Herr. Du hast uns zusammengeführt oder wir sind zusammengekommen und du bist in der Lage, auch unsere Ehe wiederherzustellen. Herr, ich vertraue dir. Du bist größer. Es muss einer, auch gerade in Ehen, die zerstritten oder die gestört sind, da muss einer mal aufstehen und sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du das in Ordnung bringst. Aber solange beide Sturköpfe sind, kann das nie was werden. Es muss einer aufstehen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Mein Mann ist furchtbar oder meine Frau ist furchtbar. Aber ich vertraue dir, dass du aus uns wieder ein total super nettes Liebespaar machst. Gott ist größer. Und dann geht das Geknutsche wieder los. Ja? Leute, Gott ist größer. Gott ist größer. Er hat dem Jakob geholfen. Wir wissen, Jakob hatte immer noch einen schlechten Charakter. Aber das wäre ein anderes Thema. In der ersten Juniwoche vor 3,5 Jahren sprach ich ja darüber, als Jakob dann hier von Laban aufbrach und in sein Land zurück wollte. Da ist doch diese berühmte Passage in der Nacht, wo er dann zu diesem Engel sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der Prophet erklärt, so niedlich, wie das dargestellt war, wird immer, ist das nicht. Wenn du einen Propheten nachliest, dann stellst du fest, dass an diesem Fluss der Herr sagte, Jakob, und jetzt ist erstmal Stopp deiner Reise. Jetzt gehst du mir nicht rüber. Dein Charakter ist so bescheiden. Dein Charakter und dein Leben ist so daneben. Und Jakob kriegt sein Leben vor die Augen geführt, was er alles für Mist und Schrott gemacht hat. Und der Prophet schreibt, und er tat Buße, der Jakob. Und unter Tränen flehte er zu Gott, dass er ihn doch segnen möge und weiterziehen lassen. Nachdem Jakob Buße getan hat, Vergebung empfangen hat, da hat er noch eine Markierung gekriegt an seiner Hüfte. Und Gott sagt, jetzt kannst du gehen. Jetzt wird der Segen anfangen zu fließen. Manchmal schleppen wir so viel Ballast mit uns rum. All die alten Geschichten. Manchmal kannst du mit Menschen gar nicht normal reden irgendwie. Sobald sie reden, sind immer die alten Geschichten. Das hat man mir angetan, das war so schlimm und das war so furchtbar. Und, ja, und da müsste eigentlich mal Rache rein und da müsste mal wirklich, da müsste mal jemand auf den Tisch hauen und da müsste man mal, müsste man. Solange du in diesen alten Geschichten festhängst, kannst du keinen Blick für Rettung und für Jesus sehen, weil du hast immer diese ganzen Bilder vor Augen. Du musst den Leuten, die dir Unrecht getan haben, vergeben. Vergib ihnen. Vergib ihnen, so wie Jesus dir vergeben hat, damit die Folterknechte kein Recht mehr haben, dich zu quälen. Ich habe doch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über Vergebung. So, wenn wir nicht vergeben, bekommen wir auch keine Vergebung. So wichtig, dass wir vergeben. Und wenn du heute hier bist, ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Wir können ja auch unter einer sehr frommen Fassade leben. Wie sagt man so im Volksmund? Außen hui, innen fui. Es kann alles sein. Aber Gott sieht auch, wie es innen aussieht. Im Neuen Testament sagt Jesus einmal zu religiösen Leuten, ihr geht nach außen, ihr fastet, ihr verzehntet alles, ihr benehmt euch wie die Supergeistlichen, als Superkleriker tretet ihr auf, aber innen drin seid ihr voller Totengebeine, voll Raub und mörderischer Gedanken, voll Hass und Zwietracht und Neid. Bei vielen ist es ihm gelungen, sie da herauszuholen. Andere haben sich geärgert, das muss ich mir nicht sagen lassen, und wollten ihn steinigen, ihn umbringen. Ja, manchmal tut es weh, wenn uns jemand die Wahrheit sagt. Wir wollen es da nicht so ertragen. Aber wir werden alle mal da an unserem Jahrbock stehen und sagen, ich will jetzt meine Reise fortsetzen. Und Gott sagt, jetzt ist auch mal ein Stopp angesagt, mal eine Korrektur angesagt und ich werde dir helfen. Gott hat dem Jakob nicht alleine gelassen, sondern in dieser Nacht, und da hatte er natürlich auch wieder Riesenangst, denn wer kam ihm entgegen? Esau. Und Jakob hat gedacht, jetzt bringt er mich um. Jetzt bringt er mich um. Aber er hat dort in dieser Nacht Buße getan. Er schrie zu Gott, unter Tränen bat er, flehte er Gott an, sagt der Prophet. Er flehte. Und dann geschah Vergebung und Wiederherstellung. Wenn du sagst, Mann, ich brauche so dringend Wiederherstellung, dann kannst du heute zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich wünsche mir Wiederherstellung. Ich will wieder ein neues Leben haben. Ich will wieder ein sauberes, kraftloses, volles Leben haben. Und weißt du, das ist kein schwieriger Akt. Während der Lobpreiszeit hatte jemand ein Bild hier. Und da sah, dass jemand hier im Gottesdienst ist. Vielleicht betrifft es auch mehrere. Jemand ist im Gottesdienst und das Herz war zu, wie zugepackt mit einer schwarzen Schale. Und die Person sah in diesem Bild und auf einmal kommt Gott, legt seinen Finger auf diese schwarze Schale. Er legt den Finger drauf, die Schale platzt auf, fällt runter und ein neues, gesundes, lebendiges Herz ist wieder da. Gott braucht keine großen Aktionen durchzuführen. Wenn du ihm sagst, Herr, ich wünsche das, ich möchte das, dann kommt er heute Abend mit dem Finger, legt das auf dein Herz und er stellt alles, was kaputt ist und finster geworden ist und vielleicht mit Müll wieder zu ist, egal welcher Art. Er kommt, er berührt dich und er stellt dich wieder her. Für mich ist dieser Jakob, wenn ich sein Leben angucke, dann ist das, gibt mir das Hoffnung für mich und für dich und für alle Menschen. Ich habe euch bewusst sein Leben und seine Art, das Verhalten auch dieser Familie ein bisschen vor die Augen gestellt. Weil wir sind so leid, sagen, ja, wenn ich so wie so ein Jakob wäre, sei froh, dass du nicht so ein Jakob bist. Ich möchte kein Jakob sein. Ich möchte einer sein, der unter Gott ist und den Gott angerührt hat und wiederhergestellt hat, der auch umgekehrt ist. Aber ich will dir sagen, vielleicht hast du bisher nie etwas mit Gott zu tun gehabt. So wie Jakob. Aber in dieser Nacht bekommt Jakob gezeigt, ich habe einen Plan für dich. Vielleicht hast du bisher nichts mit Gott zu tun gehabt, aber der Herr sagt, ich soll dir sagen, er hat einen Plan für dich und er will diesen Plan mit deinem Leben durchführen. Er hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Selbst wenn du jetzt noch kein Christ bist, du noch nicht Jesus nachfolgst, hat er schon eine Berufung für dich vorgesehen. Er hat eine Berufung für dich vorgesehen und er sagt, komm in mein Reich, damit diese Berufung Wirklichkeit wird und das wird dein Leben glücklich machen, zufrieden machen und vielen Menschen zum Segen werden. Du sagst, wie wird diese Berufung aussehen? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Das wird der Herr mit dir machen, aber du musst erstmal in sein Reich kommen. Und wenn du noch Jesus noch nie aufgenommen hast in dein Leben, noch nie gesagt hast, so wird man nämlich Christ, indem man sagt, Jesus, komm in mein Leben, ich mache dich zu meinem Herrn. Und dann sagt die Bibel, dann kommt er und dann werden wir von neuem geboren. Und dann können wir überhaupt erst die Dinge des Reiches Gottes sehen. Wer nicht von neuem geboren ist, sagt Jesus, kann die Dinge des Reiches Gottes nicht sehen. Du wirst auch deine Berufung nicht sehen können. Aber wenn du Jesus aufnimmst, dann werden deine geistlichen Augen geöffnet, die bisher finster und blind sind. Die werden geöffnet und auf einmal wirst du hineinkommen in Gottes wunderbare neue Welt, in Gottes Welt. Und dort wirst du mit ihm gehen, mit Jesus. Und er wird dir zeigen, was er mit dir geplant hat. Und deine Berufung wird Wirklichkeit werden. Und egal wie alt du bist, du sagst, die Jahrzehnte sind ins Land gegangen. Ich glaube, meine Berufung ist im Eimer. Und der Herr sagt, ich soll dir sagen, sie ist nicht im Eimer, sie ist nicht vorbei. Egal wie alt du bist, der Herr sagt, wenn du möchtest, komme ich in dein Leben und ich bringe das in Ordnung. Aber du musst zu mir kommen und es mir zulassen. Sage mir, dass du es möchtest. Und der Herr sagt, ich werde meinen Finger heute auf dich legen und ich werde dich wiederherstellen. Und ich werde deine Situation ändern. Mit dem haben wir es zu tun. Und die in schwierigen Umständen lebt, nimm dir ein Beispiel an dem Leben Jakobs. Er hat es nicht mal mitgekriegt, aber Gott hat ihn gesegnet. Selbst sein böser Chef und Schwiegervater ist reich geworden und Jakob selber ist auch reich geworden und konnte mit seiner Familie wegziehen. Und er wurde, so wie Gott es gesagt hat, ein Segen bis in unsere Zeit hinein. Wir profitieren heute von dem Segen, der über die Linie Abraham, Isaac und Jakob geschieht. Als Gott dem Jakob erscheint, sagt er, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Aber später, da heißt es, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Er sagt nicht, und Josef und Ruben und die anderen. Nein, ich bin der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Ich bin der Gott dieser drei Väter. Und es sah wirklich nicht immer so aus, dass hier was werden könnte. Und das darfst du nicht anschauen. Schau heute Abend an, weil Gott in mein Leben kommt und weil Gott in meinem Leben ist, wird es was werden. Deshalb wird seine Berufung zustande kommen. Es gibt kein Unmöglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte ihm etwas unmöglich sein? Wir haben früher zum Pfingstjubellied gesungen, sollte Gott etwas unmöglich sein? Sollte er sein Wort nicht halten? Da heißt es, nein, das ist unmöglich. Eher stürzt der Himmel ein, bevor Gott sein Wort nicht hält. Eher fällt der Himmel. Eher bricht der Himmel zusammen. Gott steht zu dem Wort, das er dir gegeben hat. Und du lebst vielleicht in Sünde und bist deshalb außerhalb des Reiches. Sünde macht uns immer blind. Ich sprach mal vor einiger Zeit mit jemand und sie leben unverheiratet zusammen. Und ich sage, also eigentlich die Person sagt, ja, es ist so schlimm ist das gar nicht und der Herr hat auch nichts dagegen. Dann sage ich, da irrst du dich gewaltig. Das zeigt nur, wie blind du schon bist. Weil die Bibel nennt es Unzucht. Und solange du in diesem Unzuchtzustand lebst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Denn die Bibel sagt, Unzüchtige werden nicht in das Reich Gottes kommen. Und wenn du dich belügst und sagst, der Herr ist das schon mit mir und der Herr sieht das anders, glaube mir, dann bist du schon blind geworden. Dann hast du einen falschen Eindruck. Denn Gott hat nie erklärt, dass das auf einmal in Ordnung ist. Und du kannst aber da rauskommen und dein Leben da auch in Ordnung bringen. Und deine Berufung, sie wartet da. Es ist, Gott sagt, wann kriege ich dich da rein? Wann kann ich dich in die Berufung bringen? Wann kann ich dich da reinbringen in den Plan, den ich mit dir hatte, zum Segen für dich, zum Segen für deine Familie, zum Segen für die Welt, in der du lebst? Gott hat einen Plan für dich. Egal, wo du stehst, egal, wie sauber oder wie dreckig du heute bist, Gott hat einen Plan für dich und er möchte ihn gerne durchbringen. Amen. Und ich lade dich jetzt ein, während wir einfach weiter Gott anbeten oder wie die Lobpreiser uns auch führen, dass du, wenn du sagst, ja, ich will in meine Berufung reingehen und ich will dir auch erlauben, Herr, dass du deinen Finger heute auf mein Herz legst. Und eine Berührung von dir stellt alles wieder her. Oder du hast andere Dinge, du sagst, ja, ich muss wirklich mein altes, verkorkstes Leben, ich muss es mal verlassen, ich muss aufhören. Und dann kannst du auch nach vorne kommen und sagen, Herr, ich verlasse heute dieses Leben. Und ich gehe ein in dein Reich, Herr, um dort das zu leben und in dem zu leben, was du so wunderbar schon, bevor ich auf diese Welt kam, in dein Buch geschrieben hast für mich, was ich leben könnte. Denn das hätte uns glücklich gemacht. Ich habe viele Umwege gehabt, weil mein Vater ein sehr gottloser Mann war. So kam über viele Jahre nicht zustande, was der Herr mit meinem Leben geplant hatte. Was in seinem Buch geschrieben stand für mich, das kam nicht zutage. Aber als ich Jesus kennenlernte, mit 20 Jahren, 90, ich war nicht ganz 20, 19, als ich Jesus kennenlernte, da kam ich auf diesen Weg. Ich ging auf den Weg und ich fing an, in die Schritte dieses Buches, dass Gott den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, hineinzugehen. Und dasselbe geschieht auch mit dir. Komm zu Christus und du kommst in diesen Weg hinein und in deine Berufung. Amen.